Sie haben eingeschaltet bei Radio Gloria, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir senden heute den ersten Vortrag von insgesamt zwei Vorträgen mit Kaplan Norbert Purr. Sein Thema ist der neue Selige der katholischen Kirche, der selige Papst Johannes Paul I. Kaplan Norbert Purr hat den Vortrag im Einkehrtag im Haus Bruderliebe der Kreuzschwestern in Wels in Österreich gehalten.
Ich grüße alle ganz herzlich. In einem schönen Psalmvers heißt es: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also was er getan hat, das sollen wir nicht vergessen. Von Maria lernen wir auch dieses, den Herrn zu loben. Ihr Magnificat ist Ausdruck dieses Lobes. Und sie lobt ihn, weil er in ihrem Leben Großes getan hat, weil er auf sein Volk schaut. Und wenn wir heute auf den seligen Johannes Paul I. blicken, dann werden wir sehen, was der Herr an ihm Großes getan hat. Und so wird dieser Blick auf ihn wieder zu einem Lobpreis Gottes. Wir preisen Gott für das, was er an diesem Alpino Luciani, so sein Tauf- und Familienname, Großes getan hat. Ich möchte beginnen mit einer Geschichte. Alpino Luciani einmal erzählt hat. Er sagte mal, man spricht so viel von Umweltverschmutzung. Also nicht erst heute, sondern schon damals. Er starb ja 1978, vor 44 Jahren. Man spricht so viel von Umweltverschmutzung. Es gibt auch eine Verschmutzung durch Lärm, durch hektische, verkrampfte Geschäftigkeit. Ein Stückchen Glück gewinnt der, der es versteht, sich trotzdem Raum der Stille zu verschaffen, der auf das gewohnte Fernsehen, das gewohnte Radio, auf überflüssiges Gerede, auf endlose Empfänge verzichten kann. Auf dem Mailänder Hauptbahnhof sah ich einmal einen Gepäckträger. Er lag mit dem Kopf auf einem Sack Kohlen an einem Pfeiler und schlief selig. Züge fuhren mit schrillenden Pfiffen los, andere rollten mit quietschenden Bremsen ein. Durch die Lautsprecher kamen dauernd Durchsagen. Die Leute kamen und gingen mit Lärm und Krach. Er aber schlief weiter, als ob er sagen wollte, macht, was ihr wollt, ich brauche Ruhe. Dieser Mann war für mich eine Mahnung, mitten im Lärm und in der Hetze dieser Welt, bleibe, der du bist. Lass dich nicht zum bloßen Werkzeug machen. Werde nicht zum Sklaven von Meinungen und Moden. Verschaff dir ein bisschen Stille zum Wohl deiner Seele. Lärm bringt nicht das Gute. Das Gute macht keinen Lärm. So, Alpino Luciani, Johannes Paul I. An einem Mariensamstag, es war damals der 26. August 1978, wurde er zum Papst gewählt. Und der 26. August ist noch ein besonderer Tag, besonders für die Polen, denn an diesem Tag feiern sie die Schwarze Madonna, unsere liebe Frau von Jasna Góra in Częstochowa. Das ist der Tag. Und an diesem Marientag ist Johannes Paul I. zum Papst gewählt worden. mit seinem Lächeln, aber nicht nur mit seinem Lächeln, sondern auch mit seiner Einfachheit, Schlichtheit, mit seinem kindlichen Glauben, hat er damals viele Herzen berührt. Gleichsam entzündet, in ihnen wieder etwas entflammt. Seine Sprache war so anders. Er sprach, indem er viele Geschichten erzählte. Als Kind, als Jugendlicher hat er ungemein viel gelesen. Während seines Studiums im Gymnasium, wenn er den Sommer nach Hause kam, in das Bergdorf Dolomiten, die freie Zeit, die er hatte, er musste auch viel arbeiten, aber die freie Zeit hat er immer genützt zum Lesen. Und er hat die ganze Pfarrbücherei ausgelesen. Und wenn man seine Ansprachen dann hört, sieht man, woher er dieses große Wissen hat, weil er so viel gelesen hat. Und er hat sich das gemerkt bzw. aufgeschrieben und dann immer wieder in seinen Katechesen, in seinen Glaubensunterweisungen eingebracht. Und so wurde seine Sprache eine ganz lebendige Sprache und gleichzeitig eine ganz einfache Sprache, die auch die einfachen Leute verstehen konnten. Aber beginnen wir ganz am Anfang. Er wurde am 17. Oktober 1912, also vor fast 110 Jahren, geboren in Norditalien, in Canale d'Agordo, Gebirgsdorf am Südrand der Dolomiten. Er stammte aus einer armen Familie. Sein Vater war Arbeiter und musste saisonweise im Ausland Arbeit suchen. Also er war Gastarbeiter. Nach dem Tod seiner ersten Frau, mit der er zwei Töchter hatte, heiratete er mit 39 Jahren Bortola Dankon. Sie war 7 Jahre jünger als er. Sie hatten einander in Venedig kennengelernt. Und sie bekamen 4 Kinder. Spätere Johannes Paul I. war das älteste von den 4 Kindern. Seine Geburt war langwierig und schwer. Man fürchtete auch schon um sein Leben. So spendete die Hebamme ihm die Notstaufe. Sein Vater war zu dieser Zeit im Ausland als Gastarbeiter. 6 Jahre später erkrankte er an einer lebensgefährlichen Lungenentzündung. Damals hat ihm ein Militärarzt die rettende Medizin gebracht. Seine Mutter war eine arbeitsame und fromme Frau. In der Heiligen Messe, in der täglichen Kommunion und im Rosenkranzgebet holte sie sich die Kraft, um ihre Aufgaben, die durch die langen Abwesenheiten ihres Mannes noch erschwert wurden, gut zu erfüllen. Durch ihr Beispiel und ihre Güte führte sie nach und nach ihren Mann zu einer regelmäßigen religiösen Praxis zurück. Seine Mutter starb 1948. Und sein Vater 1952. Er hat immer wieder von seiner Mutter gesprochen und hat sie auch gezeigt als eine gute Katechetin, die ihm von klein auf die Glaubenswelt erschlossen hat. Johannes Paul I. war selber ein großer Katechet. Und die Katechese war ihm ein ganz großes Anliegen, also die mündliche Glaubensunterweisung, könnte man das Wort Katechese erklären. Aus einem Hirtenbrief von ihm über die Bedeutung der religiösen Unterweisung hat diesen Hirtenbrief geschrieben im April 1960, 1958 im Dezember war er zum Bischof geweiht worden. Er schreibt in diesem Hirtenbrief: Die religiöse Unterweisung der Kinder zeitigt jedoch wenig oder gar keinen Erfolg, wenn die Eltern nicht mitwirken, die vor allem dadurch helfen können, dass sie für ihre Kinder ein entsprechendes Umfeld schaffen und sie stets auch mit religiösen Dingen konfrontieren. Es ist die Mutter, die ihrem Kind viele Dinge beibringen muss, die kurz mit ihm beten, ihm vom Jesuskind, von der Gottesmutter und vom Schutzengel erzählen soll. An den Bildern, die zu Hause hängen, an den Gebeten, die verrichtet werden, an den Gesprächen, die sie mithören, an der Hochachtung, die den Priestern entgegengebracht wird, sollen die Kinder immer wieder erkennen, dass die Religion einen wichtigen Stellenwert im Leben einnimmt. Das erste Religionsbuch, das die Kinder lesen, sind die Eltern selbst. Im Jahre 1977, etwas mehr als ein Jahr bevor er zum Papst gewählt wurde, schrieb er in einer Zeitschrift: Es ist sicher, dass die Erziehung der Kinder damit beginnt, dass die Eltern sich gegenseitig gern haben. Ist das nicht schön? Noch bevor sie etwas tun im Blick auf ihre Kinder, alleine wie Mutter und Vater einander begegnen, geschieht schon Erziehung. Wenn das Kind merkt, schreibt er weiter, dass seine Eltern sich in Liebe zugetan sind, fühlt es sich ganz intuitiv geborgen. Es ist dann viel ausgeglichener und lässt sich leichter erziehen. Gute Eltern wissen das, und sollte das Kind zufällig einmal Zeuge einer momentanen Missstimmung zwischen ihnen geworden sein, dann trachten sie danach, es auch an ihrer liebevollen Versöhnung teilhaben zu lassen, um den schlechten Eindruck auszulöschen, den sie in seiner Seele hinterlassen haben. Noch etwas aus diesem Hirtenbrief aus dem Jahre 1960, er ist damals ein ganz junger Bischof. Das Evangelium, so schreibt er, wird jeden Sonntag bei der Messe vorgelesen und erklärt. Aber es ist erwünscht, dass man es auch zu Hause liest. Und dann zitiert er den heiligen Augustinus: Es ist ein Brief, den uns Gott aus der fernen Heimat hierher in die Fremde schickt. Aber viele öffnen ihn nicht einmal. Viele lassen ihn verstauben. Ja, es gibt sogar welche, die zurück an den Absender darauf schreiben. Der heilige Hieronymus trat dafür ein, man sollte den Kindern schon ab dem 7. Lebensjahr das Evangelium beibringen und jeden Tag darin lesen. Vertrauten Umgang mit dem Wort Gottes haben. Das Evangelium, der Brief, den uns Gott geschrieben hat. Und so können wir erfahren, was er von uns will und möchte und wie er sich unser Leben vorstellt und wie er uns auf den Weg des Glückes führt. Noch ein Abschnitt aus diesem Hirtenbrief aus dem Jahre 1960. Und hier geht es auch um uns, die Erwachsenen. Um die christlichen Wahrheiten behalten zu können, muss der Erwachsene sie schützen. Stellt euch ein Kleid vor, an dem Dutzende von Händen an alle Richtungen ziehen. Oder ein Haus, wo die Bauarbeiter sich anschicken, es mit der Spitzhacke niederzureißen. So sieht es momentan mit unserem Glauben aus. Also schreibt das 1960 schon. Er kann nicht bewahrt bleiben, wenn er nicht verteidigt wird. Man kann ihn aber nicht verteidigen, wenn man ihn nicht genau kennt. Und man kennt ihn nicht genau, wenn man sich nicht in ihn vertieft. Von hier versteht man auch, warum ihm die Glaubensunterweisung oder der Katechismus ganz wichtig war. Man muss wissen, woran wir glauben. Also auch den Inhalt des Glaubens kennen. Die Kurzfassung unseres Glaubens ist das Credo, das Glaubensbekenntnis, das wir jeden Sonntag beten. Aber man muss sich immer wieder im Glauben vertiefen und nicht denken, ich habe das einmal gelernt. Ja, und er schließt diesen Hirtenbrief mit den Worten: Meine lieben Diözesanen, wenn ein Haus in Gefahr ist, weil die Fundamente nachgeben, was nützt es da, das Dach in Ordnung zu bringen, die Wände neu zu streichen, die Schlösser auszutauschen? Man muss sich auf das schwankende Fundament konzentrieren, wenn man den Einsturz des Hauses verhindern will. Das Fundament des christlichen und gesellschaftlichen Lebens ist aber die religiöse Unterweisung. Dieses Wort stellt euch der Bischof als sein Programm vor Augen. Möge es in den Herzen aller wie eine Glocke ertönen. Und wie eine Glocke soll es uns aus dem Schlaf rütteln und uns aufspringen lassen. Religionsunterricht, religiöse Weiterbildung. Auf, lasst uns alle in die Schule Gottes gehen. Man könnte auch anders sagen, zum Beispiel, die Schönheit des Glaubens neu entdecken. Und da hilft uns eben auch das Kennenlernen der Heiligen. Denn in ihnen leuchtet die Schönheit des Glaubens wirklich auf. Da wird der Glaube plötzlich schön. Am 13. Juni 1977, also noch vor seiner Papstwahl, sagte er in einer Ansprache vor dem venezianischen Klerus, er war damals zu diesem Zeitpunkt schon Patriarch von Venedig: Viele Heilige haben sich zu einem neuen heiligmäßigen Leben entschlossen, weil sie die Lebensbeschreibung anderer Heiliger gelesen hatten, indem sie dort entdeckten, welch große Anstrengungen andere unternommen haben, um das Evangelium in die Tat umzusetzen, haben sie den Weg für ihr eigenes Leben gefunden. Kehren wir nochmal zurück in die Kindheit von Albino Luciani. Albino war ein äußerst lebhafter, ausgelassener, ungezügelter Knabe. In der Schule balgte er sich mit seinen Kameraden herum, stieg auf die Bänke, stellte sich auf das Pult der Lehrerin, riss die Mädchen an ihren Zöpfen. Da die Lehrerin dieses wilde Kind nicht zu bändigen wusste, ließ sie manchmal Frau Luciani kommen. Trotz allem hatte Albino in allen Fächern ausgezeichnete Noten, mit Ausnahme natürlich der Betragungsnote. Er hat auch schon sehr früh die Berufung zum Priester verspürt. Im März 1923, er ist 10 Jahre alt, kommt ein Kapuzinerpater in sein Dorf. Die Predigten dieses Paters berühren ihn in seinem Herzen. Und er will auf der Stelle Gott sein Leben weihen und in den Orden des Paters eintreten. Und da dieser Eifer, dieses Feuer in ihm anhält, schreibt er an seinem Vater, der damals in Frankreich als Gastarbeiter tätig ist, einen Brief und bittet ihn um seine Erlaubnis, Priester zu werden. Er muss etwas länger warten, bis die Antwort seines Vaters kommt. Nach mehreren Wochen kommt der Brief und der Vater gibt seine Zustimmung. Ja, ich hoffe, dass du, wenn du dann einmal Pfarrer bist, dich auf die Seite der Armen und der Arbeiter stellen wirst. Denn Christus konnte gar nicht anders als auf ihrer Seite sein. Diesen Brief hat Albino Luciani aufbewahrt. Das war ihm etwas ganz Kostbares. So konnte er dann das Knabenseminar, also das Gymnasium, beginnen und anschließend das Priesterseminar. Und er wurde schon sehr bald zum Priester geweiht. Er war noch nicht einmal ganz 23 Jahre alt. Sein Bischof brauchte dafür eine eigene Genehmigung von Rom, weil das Alter eigentlich, um Priester zu werden, das Mindestalter 24 Jahre ist. Aber der Bischof brauchte diesen Jungen schon für seine Diözese. Am 7. Juli 1935 wird er in Belluno zum Priester geweiht, dort, wo er auch das Priesterseminar besucht hat. Er war dann etwa ein Jahr Kaplan und dann schon Lehrer im Priesterseminar, Direktor des Katechetischen Instituts und auch dann Generalvikar. Und am 15. Dezember 1958, er ist damals 46 Jahre alt, ernennt den Papst Johannes der 23., auch ein Heiliger, zum Bischof von Vittorio Veneto. Albino Luciani, Johannes Paul I., hatte eine besondere Beziehung auch zu Papst Johannes dem 23. Im März 1978, also wenige Monate vor seiner Wahl zum Papst, schreibt Albino Luciani einen Zeitungsartikel über Johannes den 23. Dabei erzählt er: Das einzige lange, vertrauensvolle Gespräch mit Papst Johannes hatte ich in jenen Tagen der Weihe zu Rom. Johannes der 23. hat ihn auch zum Bischof geweiht. Er sagte mir mit einer vertrauensvollen Offenheit, die mich armen Priester und Bischofskandidaten verwirrte, verschiedene Dinge, die ich hier nicht wiederholen kann. Er gab mir auch wie ein Vater praktische Ratschläge, unter anderem: Ich weiß, dass Sie Theologie gelehrt haben und andere schöne Dinge, aber die Schule ist eines und etwas anderes ist die Seelsorge. Geben Sie darum Acht, ins Praktische herunterzusteigen, einfach und klar zu reden. Und bleiben Sie ein Mensch, der von sich selbst gering denkt. Während eines Exerzitienkurses im Seminar waren wir beeindruckt von einer Stelle der Nachfolge Christi, die wir nicht mehr vergessen haben. Wir wollen sie zum gemeinsamen Nutzen wieder lesen. Er holte aus der Schublade ein kleines Buch, schlug es auf und las. Drittes Buch, 23. Kapitel. Vier Dinge, die großen Frieden bringen. Erstens: Sei bemüht, mein Sohn, lieber den Willen eines anderen zu tun als den deinen. Zweitens: Entscheide dich immer dafür, weniger zu besitzen als mehr. Drittens: Suche immer den letzten Platz und allen untertan zu sein. Viertens: Wünsche immer und bete, dass sich der Wille Gottes an dir erfülle. Jeder, der zum Bischof geweiht wird, wählt sich auch einen Wahlspruch aus. Und der Wahlspruch, den sich Albino Luciani wählte, war: Humilitas, dieses lateinische Wort heißt auf Deutsch Demut. Also das war sein Motto, könnte man sagen. Das wollte er leben. Im Buch Jesus Sirach steht: Mein Sohn, bei all deinem Tun bleibe bescheiden und du wirst geliebt werden von anerkannten Menschen. Je größer du bist, umso mehr demütige dich und du wirst vor dem Herrn Gnade finden. Denn groß ist die Macht des Herrn, von den Demütigen wird er gerühmt. Ja, diese Worte haben sich im Leben von Johannes Paul I. erfüllt. Seine Demut hat ihn auch anziehend gemacht. Und seine Einfachheit und Schlichtheit hat eigentlich den ans Licht gebracht, der in seiner Menschwerdung auch die Demut gewählt hat, der gleichsam den Himmel verlassen hat, in unserer Haut stecken wollte, einer von uns geworden ist, der die Mühen und Lasten des Lebens auf sich genommen hat für uns, bis hinein in sein Sterben für uns. Und Jesus sagt: Wenn ich am Kreuz erhöht bin, also in diesem Augenblick seiner größten Demütigung, die aber frei gewählt hat, da werde ich alle an mich ziehen. Maria, die Gottesmutter, ist auch ganz Demut. Und auch sie zieht uns an. Und seine erste Generalaudienz, die erste Katechese, die er hielt, stand auch unter diesem Wort Demut. Manche übersetzen das Wort Demut mit Mut zum Dienen. Maria, ich bin die Magd des Herrn, also die Dienerin des Herrn. Am 26. August 1978 wurde Albino Luciani zum Papst gewählt. Der gab sich den Namen Johannes Paul I. Johannes, da hat dann Johannes den 23. gedacht. Und Paul, da hat dann seinen Vorgänger Paul den 6. gedacht. Er wollte gleichsam das, was diese beiden Päpste gemacht haben, weiterführen. Einen Tag nach seiner Wahl bekannte er auf dem Petersplatz vor dem Gebet des Engel des Herrn: Gestern Morgen bin ich in die Sixtina gegangen, um in aller Ruhe meine Stimme abzugeben. Nie hätte ich mir vorgestellt, was dann passieren sollte. Als die Sache für mich gefährlich wurde, flüsterten mir meine Nachbarn Worte der Ermutigung zu. Der eine sagte: Nur Mut, wenn der Herr eine Last auflegt, dem hilft er auch, sie zu tragen. Und der andere sagte: Nur keine Angst, in der ganzen Welt beten so viele Leute für den neuen Papst. Als es dann soweit war, habe ich Ja gesagt. Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Er hat also dieses Joch, den Willen Gottes, ganz angenommen. Trotz seiner Armut, trotz des Wissens um seine Grenzen. Wenn der Herr eine Last auflegt, dem hilft er auch, sie zu tragen. Dieses gute Wort, das ihm ein Mitbruder gesagt hat, und auch dieses andere Wort, haben ihm also Mut gemacht, haben ihn ermutigt. Und wenn er das extra sogar dann noch erzählt, dann unterstreicht er damit auch: Wir brauchen alle Worte, die uns Mut machen. Wir brauchen alle Menschen an unserer Seite, die uns Mut machen, die an uns glauben, die uns etwas zutrauen.
Sie haben den Vortrag von Kaplan Norbert Purr gehört über den neuen Seligen der katholischen Kirche, der selige Johannes Paul I. Kaplan Norbert Purr hielt diesen ersten von insgesamt zwei Vorträgen im Einkehrtag im Haus Bruderliebe der Kreuzschwestern in Wels in Österreich. Sie haben eingeschaltet bei Radio Gloria, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir danken Ihnen fürs Mit dabei sein. Alles Gute und Gottes Segen.